NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Im Alter arm zu sein und auf Grundsicherung angewiesen, davor fürchten sich viele Menschen in Deutschland. Nach Schätzungen des Zentralrats der Juden ist genau das die Realität für annähernd die Hälfte seiner alten Mitglieder. Genaue Zahlen gibt es nicht. Experten schätzen, dass es um mehrere 10.000 Betroffene geht. Und nicht, weil sie nicht gearbeitet hätten. Sie sind aus der ehemaligen Sowjetunion zugewandert und haben den größten Teil ihrer Erwerbsarbeit dort und eben nicht in Deutschland geleistet. Sie fühlen sich ungerecht behandelt, denn unter ihnen sind viele, die von Hitler verfolgt wurden. Und sie waren von Deutschland kurz nach der Wiedervereinigung ausdrücklich eingeladen worden, als historische Wiedergutmachung und Geste zur Stärkung des jüdischen Lebens hierzulande. Jens Rosbach berichtet über eine norddeutsche Opferinitiative, die auf die Situation aufmerksam macht.
Alexei Heistfer ist empört. Der 76-jährige Jude aus Moldawien leitet im mecklenburgischen Wismar die Überlebendeninitiative Phoenix aus der Asche. Sein Verein kämpft für NS-Opfer, die aus der ehemaligen Sowjetunion stammen und hierzulande zumeist von Sozialhilfe leben.
Wir hatten in verschiedene Instanzen geschrieben. Zum Beispiel Frau Angela Merkel als Bundeskanzlerin, zum Bundestag, zum Bundesrat. Aber es war umsonst.
In Heistfers Initiative haben sich bundesweit 330 Shoah-Verfolgte zusammengeschlossen. Seit über 10 Jahren fordern sie mehr finanzielle Unterstützung. Doch nichts sei passiert, klagt der Kontingentflüchtling.
Der Jüngste von uns ist schon fast 80, der Älteste 95. Wir verstehen, dass die deutsche Regierung rechnet mit biologischer Lösung dieses Problems.
Die Lebensgeschichte des Migranten ist voller Grausamkeiten. Heistfer wurde 1941 in einem Ghetto geboren, das die Deutschen in Litauen errichtet hatten. Seine Eltern kamen ins KZ und Alexei landete in einem Kinderheim. Hier experimentierte ein Nazi-Arzt mit ihm herum. Der sadistische Mediziner schnitt Alexei das Gaumenzäpfchen ab.
Er machte es sparsam, kann man sagen. Ohne Betäubung, mit so großen Scheren. Und als er das gemacht hat, ich hatte ohne Bewusstsein. Als ich aufwachte, alles war im Blut, das war schrecklich. Erste Worte habe ich gesprochen, als ich schon 8,5 Jahre alt war.
Heistfer wurde Historiker, doch der KGB versuchte, dem Juden die Karriere zu verbauen. Kurz nach dem Ende der Sowjetunion, 1997, wurde in Moldawien einer seiner Söhne ermordet von einem nationalistischen Schlägertrupp. Kurz darauf entschloss sich Heistfer, zusammen mit seiner Frau nach Deutschland auszuwandern. Hier erhält er nun eine Entschädigungsrente für Shoah-Verfolgte, 336 Euro im Monat. Aber da dies nicht zum Leben reicht, muss er zusätzlich Sozialhilfe beziehen. Dafür hat er den Behörden ständig seine Kontoauszüge vorzulegen und sich offiziell abzumelden, wenn er wegfahren möchte.
Dann beginnen verschiedene Streitigkeiten mit Sozialamt. Es ist erniedrigt den Leuten.
Anderen Holocaust-Überlebenden geht es noch schlechter. Sie erhalten keine Entschädigungsrente, sondern lediglich Sozialhilfe, konkret die Grundsicherung im Alter in Höhe von 409 Euro im Monat plus Mietzuschuss. Dies betrifft etwa Überlebende der Leningrader Blockade, die keine Opferrente erhalten, da Leningrad einst zwar belagert, aber nicht okkupiert wurde. Rüdiger Marlow von der Jewish Claims Konferenz fordert mehr Großzügigkeit von der Bundesregierung.
Der Grund, den jüdischen Überlebenden aus Leningrad eine Rentenentschädigung zukommen zu lassen, ist erstens die extreme Grausamkeit der Leningrader Blockade und zweitens, wenn die Deutschen geschafft hätten, Leningrad zu erobern, wäre das der sichere Tod für die jüdische Bevölkerung gewesen.
Die verarmten Shoah-Überlebenden empfinden ihre Lage als ungerecht, denn die zugewanderten Spätaussiedler, die aus denselben GUS-Republiken stammen, erhalten zumeist eine reguläre Altersrente, denn sie gelten als Deutsche, deshalb können ihre sowjetischen Berufsjahre anerkannt werden bei der Rentenberechnung. Bei den russischsprachigen Juden hingegen werden die früheren Berufsjahre zumeist nicht einberechnet. Alexei Heistfer von der Initiative Phoenix aus der Asche verlangt eine reguläre Rente für die zugewanderten Shoah-Verfolgten. Doch die Bundesregierung sieht bislang keinen Handlungsbedarf. Der Wismarer Jude ist verbittert.
Einmal kommt Tag, als sie sagen, oh gut, wir geben Ihnen diese Rente, aber wo sind Sie? Ah, Sie sind schon weg. Tut, das ist sehr schade.
Über eine Initiative gegen Armut unter alten Jüdinnen und Juden berichtete Jens Rosbach. Die Problematik ist seit langem bekannt und nicht nur der Zentralrat der Juden in Deutschland hat darauf wiederholt hingewiesen, sondern auch der Bundestagsabgeordnete Volker Beck, religionspolitischer und migrationspolitischer Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen. Kurz vor seiner Verabschiedung aus dem Deutschen Bundestag stellte Beck, fast wie ein Vermächtnis für das neue Parlament, das im September gewählt wird, eine Gesetzesinitiative seiner Partei vor, die Abhilfe schaffen soll. Ich habe ihn gefragt, was genau seine Fraktion vorschlägt.
Ich schlage schlicht und einfach vor, dass man jüdische Kontingentflüchtlinge in dem Rentenrecht genauso behandelt wie Spätaussiedler. Weil der einzige Unterschied zwischen den beiden Gruppen ist die Religionszugehörigkeit der Vorfahren zum Zeitpunkt der Auswanderung in das damalige Zarenreich. Und das kann ja wohl nicht der Grund sein, im Rentenrecht zu differenzieren.
Moment nochmal der Reihe nach. Die Rentenleistungen von Spätaussiedlern werden hier anerkannt, weil diese zwar Einwanderer sind, aber zum, so heißt der Terminus technicus, deutschen Kulturkreis gehören. Inwiefern sehen Sie es denn als berechtigt an, die eingewanderten Jüdinnen und Juden diesen deutschstämmigen Menschen gleichzustellen?
Also wir reden ja hier in der Sowjetunion über aschkenasische Juden. Aschkenas ist im Jiddischen ein Synonym für Deutschland oder das Heilige Römische Reich deutscher Nation, wie man im 19. Jahrhundert sagte. Und die sind ursprünglich im Mittelalter weiter nach Osten gewandert aufgrund von Pogromen im Deutschen Reich. Zum Teil direkt nach Russland, zum Teil über Polen-Litauen nach Russland. Und sie sprechen einen deutschen Dialekt, das Jiddisch. Sie haben ihre Rabbiner noch im 18., 19. Jahrhundert oftmals im Deutschen Reich weitergebildet. Sie haben deutsche Ortsnamen als Familiennamen. Und ihr Unterschied ist halt in der Religion begründet. Sie kommen aus dem gleichen Territorium wie die Russlanddeutschen, die als Spätaussiedler anerkannt werden. Und man konnte als Bürger der Sowjetunion nicht gleichzeitig jüdisch und deutsch eintragen, sondern musste sich zwischen eins der beiden Merkmale entscheiden. Das sah die Nationalitätenpolitik der Sowjetunion vor. Deshalb ist diese Zuordnung der Jüdinnen und Juden zum Nichtdeutschtum im Ergebnis perfide.
Also es geht jetzt darum, dass eben deren erworbene Rentenansprüche in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion hier anerkannt werden und sie stoßen in der Regierungskoalition auf wenig Gegenliebe mit dem Vorstoß, weil es eben die Befürchtung gibt, dass eine solche Änderung des Fremdrentengesetzes einen Präzedenzfall schafft und dann weitere Flüchtlingsgruppen Rentenansprüche erwerben. Kann man das wirklich ausschließen, diese Gefahr?
Also man kann nie ausschließen, dass man etwas macht, dass es auch weitere Diskussionen gibt. Aber die beiden Gruppen laufen parallel und es war einfach ein Fehler, die Jüdinnen und Juden aus der Sowjetunion nicht gleich als Deutsche mit deutschem Pass aufzunehmen, sondern sie als Nichtdeutsche den jüdischen Kontingentflüchtlingsregelungen zuzuordnen. Das kann man jetzt nicht mehr reparieren. Vor 20 Jahren hatte man an anderes gedacht, hatte auch nicht an die Resultate im Rentenrecht gedacht. Aber es ist einfach unfair, dass wenn ein deutschstämmiger Piotr und ein jüdischer David im gleichen Kombinat waren, womöglich in der gleichen Schulklasse davor waren. Bei dem einen wird die Zeit im Kombinat als deutsche Arbeitszeit im Rentenrecht berücksichtigt und bei dem anderen wird es als null gesehen. Wir haben damals ja 1990 entschieden aufgrund einer Entscheidung des Runden Tisches der DDR, dass wir wegen dem ansteigenden Antisemitismus und aus Verantwortung vor der deutschen Geschichte den Jüdinnen und Juden in der Sowjetunion anbieten, nach Deutschland zu kommen über diese Regelung. Und damit haben wir ihnen auch angeboten, hier gleichberechtigte Mitglieder dieser Gesellschaft zu werden. Und gegenüber den Spätaussiedlern sind sie eben nicht gleichberechtigt, sondern benachteiligt.
Wie viele Menschen betrifft das denn überhaupt und wie hoch sind die Ansprüche? Also mal auf gut Deutsch, wie teuer würde das?
Besonders viel Geld wird es nicht kosten, weil die Leute kriegen ja alle Grundsicherung im Alter und sie würden wahrscheinlich zum großen Teil nur wenig oberhalb der Grundsicherung dann als Rente bekommen. Aber der entscheidende Unterschied ist, es ist keine Sozialleistung. Man kann eben dann auch was dazu verdienen oder zusätzliche Einkünfte haben, ohne dass das alles verrechnet wird.
Sagen Sie, Herr Beck, wieso kommt diese Gesetzesinitiative, das Fremdrentengesetz zu ändern, so spät?
Naja, das Thema ist noch nicht so lange in der Politik bekannt. Ich hatte es in der letzten Wahlperiode schon als Gesetzentwurf aufgegriffen. Und ich war in der Wahlperiode angesprochen worden von einem Verein in Köln, würde im Alter die mir dieses Problem klar gemacht haben. Und ich dann dachte, okay, hätte ich selber draufkommen können durch Nachdenken, bin ich aber vorher nicht.
Das war Volker Beck über eine Gesetzesinitiative von Bündnis 90 Die Grünen, nach der jüdische Rentner aus der ehemaligen Sowjetunion deutschen Spätaussiedlern gleichgestellt werden sollen. Volker Beck hat sich immer sehr für jüdische Belange engagiert. 2015 wurde er mit dem Leo-Beck-Preis des Zentralrats der Juden in Deutschland ausgezeichnet. Wir befragten ihn kurz vor seinem Abschied aus dem Deutschen Bundestag. Und nun zum Nachrichtenüberblick.
Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat das neue Gesetz gegen Hasskommentare auf Online-Plattformen begrüßt. Es sei ein starkes Instrument, sagte Zentralratspräsident Josef Schuster. Mit ihm werde aber auch juristisches Neuland betreten. Er rege deshalb eine Überprüfung nach einem gewissen Zeitraum an. Das neue Regelwerk verpflichtet soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter oder YouTube, von Nutzern gemeldete Beiträge mit offensichtlich rechtswidrigem Inhalt binnen 24 Stunden zu löschen. Die Unternehmen müssen dazu ein wirksames Beschwerdemanagement einrichten, ansonsten drohen Geldstrafen von bis zu 50 Millionen Euro. Als große Persönlichkeit hat die jüdische Synagogengemeinde Köln den verstorbenen Kardinal Joachim Meissner gewürdigt. Als Kölner Erzbischof habe Meissner den Ausgleich mit der jüdischen Gemeinschaft und den Dialog mit ihr gesucht, hieß es. Sein ganz persönlicher Einsatz habe es ermöglicht, dass die Synagogengemeinde eine alte und im Krieg beschädigte Torah-Rolle wieder herrichten lassen konnte. Das Kölner Erzbistum hatte 2007 die Kosten von rund 12.000 Euro für die Restaurierung übernommen. Frankreich würdigt die gestorbene Politikerin und Holocaust-Überlebende Simone Veil mit einem Platz im Pariser Panthéon. Präsident Emmanuel Macron kündigte bei einer nationalen Gedenkfeier an, dass Veil und ihr Mann in der Ehrenhalle beigesetzt werden. In dem ursprünglich als Kirche geplanten Panthéon werden seit der Französischen Revolution wichtige Vertreter des Landes, wie der Schriftsteller Victor Hugo, der Philosoph Voltaire und der Widerstandskämpfer Jean Moulin geehrt. Veil war am vergangenen Freitag im Alter von 89 Jahren gestorben. Sie war eine prägende liberale Persönlichkeit der französischen Politik. Veil war 1944 als Jüdin deportiert worden und überlebte die nationalsozialistischen Konzentrationslager Auschwitz und Bergen-Belsen.
Soweit die Nachrichten. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Annette Böckler aus Zürich.
Fünf Figuren der Bibel brachten es auf Titelseiten, denn fünf jüdische Wochenabschnitte tragen ihre Namen: Noach, Jethro, Korach, Balak und Pinchas. Noach war derjenige, der die Arche baute. Jethro schlug Mose vor, er solle seine Arbeit delegieren. Korach rebellierte gegen Mose und wurde von einer Erdspalte verschlungen. Balak ist ein moabitischer König, der den bösen Bileam auf Israel ansetzte, um es zu verfluchen. Davon erzählt der Wochenabschnitt der Tora in dieser Woche. Und Pinchas tötete aus Eifer einen Israeliten, der mit einer Midianiterin schlief. Auch davon berichtet unser Wochenabschnitt, und in der nächsten Woche in Parashat Pinchas folgen dann noch die letzten sechs Verse dieser Geschichte. Die fünf Menschen haben einiges gemeinsam. Alle fünf brachten eine große Veränderung für das Volk Israel, indem sie ausgesondert wurden oder sich selbst absonderten und auf verschiedene Weise Kritik übten, manche in guter Absicht, andere in schlechter. Noach wurde ausgesondert und überlebte die Sündflut. Er brachte eine neue Welt. Der midianitische Priester Jethro kritisierte Moses Arbeitsstil und führte in Israel die Arbeitsteilung ein. Korach erhob sich über Mose und brachte ein neues Verständnis der göttlichen Beauftragung hervor, nachdem die Erde ihn und alle Rebellen verschlungen hatte. Diese Woche nun kritisiert Balak die Existenz des Volkes Israel und Pinchas ist zornig über eine sogenannte Mischehe, die seiner Meinung nach die Existenz Israels gefährdet, und ermordet aus Eifer die beiden Verliebten. Gerade die letzten beiden Themen klingen ja fast aktuell. Kritik an der Existenz Israels und religiöser Eifer, der in Gewaltanwendung und Mord endet. Alle fünf Personen, nach denen ein Wochenabschnitt benannt ist, waren Außenseiter und kritisieren die Gemeinschaft. Mit ihrem kritischen Außenblick ähneln sie Propheten, sind aber keine und werden auch nie so genannt. Derjenige, den die jüdische Tradition in unserem Wochenabschnitt tatsächlich einen Propheten nennt, ist der moabitische Zauberer Bileam. Es war für Juden in der Antike offensichtlich ungewöhnlich, dass der Gott Israels genauso zu dem Moabiter Bileam sprechen konnte, wie er zu Abraham und Mose gesprochen hatte. Des Nachts kam Gott zu Bileam und sprach zu ihm, heißt es in unserem Wochenabschnitt. Vielleicht können wir den Schock der Menschen der Antike etwas nachvollziehen. Oft ist uns auch heute nicht immer klar, dass es in anderen Religionen um dasselbe geht wie in unserer eigenen. Bestimmte Anschauungen, zum Beispiel über einen barmherzigen, liebevollen Gott, über ethische Werte und Nächstenliebe, meint man, seien typisch jüdische Wesenszüge. Dass sie jedoch in gleicher Weise auch im Christentum und im Islam zentral sind, ist für manche manchmal überraschend. Der Wochenabschnitt endet mit dem Mord Pinchas, der im Eifer ein schlafendes Paar in der Nacht ersticht, weil er Israelit und sie eine Midianiterin war. Also hat Bileams schöner Segen, wie schön sind deine Zelte Jakob, deine Wohnstätten Israel, am Ende zu diesem Mord in religiösem Eifer geführt? In der Tora folgt die eine Geschichte auf die andere ohne Erklärung. Dieser Wochenabschnitt ist einer der wenigen, die negativ enden. Es waren aber der durch den Gottesschlag Gestorbenen 24.000. Am Anfang der Tora-Lesung hieß es, als Balak, der König von Moab, sah, was Israel tat und wie zahlreich es war, fürchtete er sich. Am Anfang der Geschichte stand Angst, am Ende steht Gewalt. Es gibt jedoch auch einen Funken Hoffnung in der Geschichte von Balak und Bileam. Jemand stellte sich Bileams Esel in den Weg und verhinderte, hebräisch Satan, den Fluch über Israel. Am Ende also ist die Angst unbegründet. Der Fluch verwandelt sich auf wundersame Weise in einen dreifachen, wunderschönen Segen. Was aus dem Eiferer Pinchas wurde, das erfahren wir nächste Woche. Heute beginnen in vielen jüdischen Gemeinden die Gottesdienste mit einem der Sprüche Bileams. Wie schön sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnstätten, Israel. Wie schön sind Orte der Gemeinschaft und des Zusammenlernens. Mögen wir fähig sein, das Schöne in jeder Gemeinschaft und jedem anderen Menschen zu sehen. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Annette Böckler aus Zürich.
Shabbat Shalom. Das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.